Initiative was Neues, sondern das wird ja bundesweit alle 2 Jahre am 1. Märzwochenende immer veranstaltet. Und wir sind natürlich auch wieder dabei und in bewährter Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft, die in diesem Jahre sogar im Mittelpunkt steht, wenn man so will, weil sie halt 25-jähriges Bestehen feiert mit einem entsprechenden Festakt in der Aula. Aber das Ganze wird natürlich auch von den einzelnen Geschichtsinitiativen und den Vereinen ergänzt, dadurch, dass sie sich im 1. Stock präsentieren, ihre Arbeit vorstellen, das, was sie an Büchern herausgegeben haben. Und es gibt ja auch eine neue Broschüre, die an diesem Tag präsentiert wird. Also das ist auch schon etwas ganz, ganz Interessantes. Unser Part besteht wiederum darin, dass wir das Archiv vorstellen wollen. Und wir haben festgestellt beim letzten Mal, dass gerade die Magazinführungen sehr attraktiv gewesen sind, weil wir jetzt den Leuten die Möglichkeit bieten, einfach mal wieder Einblick zu gewinnen in das, was sie sonst nicht sehen. Und wir haben deshalb da auch etwas ausgewählt, unsere Kaiserurkunde, die wir dann auch gerne zeigen, aus dem Jahre 1623 von Ferdinand II., da wirklich ein riesengroßes Stück. Das gehört da genauso dazu wie unsere älteste Urkunde oder von den Personenstandsregister die Todeseintragung von Alfred Krupp und.
Die älteste Urkunde ist gemacht worden?
1272.
Dann sagen Sie nochmal kurz, 1623, die Kaiserurkunde, was beurkundet
sie? Sie beurkundet, dass Essen eine freie Reichsstadt sei, und zwar von alters her. Und das war natürlich für die Essener was ganz, ganz Wichtiges im Konflikt mit der Äbtissin. Und die geht ja zurück auf die Urkunde von Kaiser Karl IV., der das schon beurkundet hat. Und das wurde dann immer wieder erneuert. In dieser riesengroßen Urkunde steht im Prinzip 4-mal das Gleiche. Kaiser Karl IV. Hat Essen zur freien Reichsstadt erklärt. Und das tut Maximilian und das tut Karl V. Und jetzt ist Ferdinand II. Dran.
Die älteste Urkunde war vergleichsweise lapidar, ne, oder?
Ja, ja, das war diese Feld- und Wiesenurkunde für Übertragung eines Grundstücks in Schonnebeck dann.
Genau.
Ja, ja, das ist aber auch richtig klein. Und die Wichtigkeit dieser Urkunde erklärt sich nur darin, dass dort die 12 Stadträte erstmalig namentlich genannt sind. Und das ist natürlich für die Stadtentwicklung nach dem Mauerbau, nach dem Siegel, was ganz wichtig ist, dass wir jetzt hier dieses Gremium auch festmachen können und das auch namentlich festmachen können.
Was war mit Krupp?
Alfred Krupp.
Wir haben erwähnt, da gab es ein Alter im Sterberegister.
Ja, wir haben ja die Personenstandsregister.
Okay.
Und die gab es ja in Preußen ab 1874. Und wir haben jetzt als ein Beispiel ausgesucht, wo eingetragen wird, dass jetzt Alfred Krupp verstorben ist.
Das hat der Standesbeamte damals gemacht?
Das hat damals der Standesbeamte in Kettwig gemacht, ja.
Okay.
Weil Bredeney zu dem Zeitpunkt zu Kettwig gehörte. Und das ist ein Beispiel, weil die Standesamtsregister, die wir ja jetzt haben, aus bestimmten Bereichen, sind die Sachen, die am meisten benutzt werden von den Familienforschern, aber nicht nur von Familienforschern. Und aus dem Grunde bieten wir dann auch wieder diesen Service an im Lesesaal, dass unsere Expertinnen zur Verfügung stehen und allen Familienforschern, aber auch anderen, die Fragen haben, zur Verfügung stehen und beraten, wie man hier vorgehen kann, wenn man die Familiengeschichte erforschen will, welche Sache wir haben. Also diese Erläuterungen finden dann im Lesesaal statt, am Vormittag und dem Nachmittag gegenüber. Und wenn wir Einblick nehmen können in die Archivarbeit, dann gehört natürlich auch die Arbeit unserer Restauratorin dazu. Und unsere Restauratorin ist zurzeit unter anderem damit befasst, unseren Urkundenbestand zu restaurieren. Und von daher kann man ihr dann über die Schulter schauen, kann viele Fragen stellen, sie wird das erläutern. Und das, denke ich mir, ist auch eine ganz interessante Sache.
Ich muss noch mal ganz kurz fragen, welcher Krupp war das jetzt?
Alfred.
Alfred, ne?
Ja, Alfred.
Alfred ist der ganz Alte, ne?
Genau.
Firmen,
wenn man so will, derjenige, der die Firma hochgebracht hat, ja. Ja, was auch zu unserem Programm gehört, das sind die Ausstellungen, dass wir wieder stündlich Führungen durch unsere Dauerausstellung anbieten. Ist ja schon, wenn man so will, Tradition. Aber ich denke mir, die ein oder andere hat die Dauerausstellung noch nicht gesehen. Was neu ist, ist unten im Kellerbereich, und zwar das, was Schülerinnen und Schüler erarbeitet haben in einem Geschichtszusatzkurs zum Thema Zwangsarbeit. Und wir hatten ja im in der letzten Woche am Samstag hier im Keller die Aufführung gehabt, die Lecture-Performance, die ja ausgesprochen gelungen gewesen ist und auch sehr guten Zuspruch gefunden hat. Und zu dieser ganzen Arbeit und zu dieser Auseinandersetzung gehörte auch die Ausstellung, und die Tafel hängen noch unten im Kellerbereich und dann kann man sich die entsprechend ansehen. Und für die Schülerinnen und Schüler war das insofern auch eine interessante Erfahrung, weil man ja das direkt vor Ort erforschen konnte, denn die Schule war ja Zwangsarbeiterlager zum Ende des Zweiten Weltkrieges.
Also das waren die Schüler vom Burggymnasium.
Sie waren ja dabei gewesen und haben das ja auch entsprechend mit Interviews dann publiziert. Und jetzt am Samstag die Aufführung, das war toll. Das waren 1,5 Stunden. Und man muss dazu sagen, wir hatten 70 Leute, was eigentlich zu viel war. Denn wenn man sich das vorstellt, unten in den Bunkerräumen passen ja so 25 gut rein, aber dann waren die gequetscht. Aber es war Stille da gewesen, sodass man gespannt zugehört hat und man ist beeindruckt nach Hause gegangen, was die Schülerinnen und Schüler gemacht haben. Nicht nur die Auswahl der Texte, sondern die haben ja auch eigene Texte geschrieben. Das war schon toll. Was Ausstellungen anbelangt, die Hindenburger Heimatstube oder Hindenburg Sapsche ist auch geöffnet. Und was wir neu haben an dem Nachmittag, dass Sie sehen, dass Sie haben das ja kommen, das Programm Geschichten zur Essener Geschichte, Aufführung des Theaters Cebula im Innenhof, wenn das Wetter schön ist. Wir hoffen ja, dass es nicht in Strömen regnet. Andernfalls müssten wir das hier in den Vortragsraum verlegen, was nicht so schön wäre. Und zwar hat man dort auch aus der Essener Geschichte Szenen geschrieben. Das sind zwei Personen, ein Mann, eine Frau, und die unterhalten sich beispielsweise über die Hexerei in Essen in der frühen Neuzeit. Oder sie unterhalten sich über die 68er hier in Essen. Da unterhält sich Vater und Tochter. Also das ist sehr amüsant. Das Theater Cebula hat das schon im letzten Jahr bei den Stadtführungen, die EMG angeboten hat. Da hatten wir ja zusammengearbeitet. Erst gab es die Szenen in der Innenstadt und dann sind die Besucher, sofern sie Interesse hatten, zu uns gekommen ins Archiv und wir haben die Dokumente dazu gezeigt. Das war schon eine sehr, sehr schöne Sache und aus dem Grunde. Und es ist die Zauberische Hexenjagd in Essen, dann inmitten Essens alter Stadtmauer. Die erste Aufführung, wie gesagt, da geht man sehr weit zurück. Und der zweite Set ist der Kostgänger, Essen wird Großstadt und Stau auf dem Ruhrschnellweg, die 68er Zeit. Ja. Und man macht das ausgesprochen witzig, fand ich, aber sehr fundiert. Denn manchmal kriegt man ja graue Haare, wenn man das hört, wenn die historischen Fakten nicht stimmen, also zumindest als Historiker geht es mir so. Und mit Ausnahme des Bücherflohmarkts, den wir auch im Lesesaal haben, wo wir Bestände, doppelte Dreifachstücke anbieten, habe ich jetzt, glaube ich, alles erwähnt, was wir haben. Und Sie sehen, von 10 bis 17 Uhr, glaube ich, ist das wirklich ein buntes Programm, gerade auch durch die Angebote der Essener Geschichtsinitiativen. Der Historische Verein wird das historische Portal nochmal vorstellen und zeigen, was man da alles mitmachen kann, etc. Also letztes Mal hatten wir 750 da gehabt. Und das ist, wenn man das so mit Kolleginnen und Kollegen kommuniziert, dann glauben die erstmal, dass man sich versprochen hat. Also du meinst 75. Dann sagt man, nee, das waren wirklich so viele. Und ja, wir werden sehen. Das ist, beim letzten Mal hatten wir ja strahlenden Sonnenschein gehabt. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass viele Leute kommen. Vielleicht sollte man auch erwähnen, dass auch für die Verpflegung gesorgt ist. Machlet, unser Hausmeister, wird grillen und es gibt Kaffee und Kuchen, sodass man sich als solche ohne weiteres den ganzen Tag aufhalten kann, um die vielfältigen Angebote wahrzunehmen.